SWR 2 Forum.
Beschimpft, bedroht, beleidigt. Wer schützt uns vor dem Hass im Netz? Am Mikrofon ist Doris Maul. Wüste Verunglimpfungen oder die Androhung von Gewalt, der Hass in den sozialen Medien kann jeden treffen. Für viele Politiker und Politikerinnen gehört er inzwischen schon fast zum Alltag. Renate Künast hat beschlossen, sich zu wehren und hat geklagt. In Kommentaren zur Seite eines rechten Bloggers hatten verschiedene Facebook-User die ehemalige Bundesministerin unter anderem ein Stück Scheiße, krank im Kopf und alte perverse Drecksau genannt. Aber nach Ansicht der 27. Zivilkammer des Berliner Landgerichts ist das alles durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Die Reaktionen auf die Entscheidung reichen von Unverständnis bis Empörung. Welches Signal geht von diesem Urteil aus? Wird damit die Verrohung der öffentlichen Kommunikation endgültig salonfähig? Und ganz wichtig, was kann die Gesellschaft den Enthemmten entgegensetzen? Darüber möchte ich in diesem SWR2-Forum diskutieren mit Professor Dr. Bernhard Pörksen. Er ist Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen, mit Jagoda Marinic, Autorin und Publizistin, und mit Dr. Jan-Christian Saal, Jurist und Mitglied beim Verein Hate Aid, einer Organisation, die versucht, vom Hass im Internet betroffenen Menschen juristische Hilfestellung zu geben. Herr Saal, die Frage an Sie zunächst. Hat das Berliner Landgericht mit dem Künast-Urteil eine rote Linie überschritten und im Dienste der Meinungsfreiheit gegen die Menschenwürde entschieden?
Wir sind darüber schon sehr irritiert gewesen. Man muss aber auch sagen, es ist ja auch nicht das letzte Wort. Also wir bereiten da gerade das sogenannte Beschwerdeverfahren vor. Also Hate hat diesen ersten Prozess jetzt mitbetreut und den nächstfolgenden auch. Und ich glaube nicht, dass das so in dieser Form Bestand haben wird.
Aber ist damit eine rote Linie überschritten worden?
Ja, es ist jetzt nicht das erste Urteil, glaube ich, über das man sich streiten kann und auch nicht das erste Urteil, das mal die Meinungsfreiheit sehr weit auslegt. Da gibt es auch noch andere Beispiele, die vielleicht weniger prominent sind, weil vielleicht nicht bekannte Politikerinnen betroffen sind. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, hier ist jetzt tatsächlich ein Zustand erreicht, hinter dem man nicht mehr zurückkommt. Das wäre mir zu viel.
Herr Pörksen, man fragt sich ja angesichts des Urteils der Berliner Richter und Richterinnen, ob mittlerweile selbst die Gerichte abgestumpft sind gegen das Hetzen in den sozialen Medien, weil es gewissermaßen schon zum Alltag gehört.
Ja, genau, das kann man so sehen. Und in der Tat, ich halte dieses Urteil für ein ganz fatales Signal für die Gesellschaft. Denn ein solches Urteil sendet eine Botschaft. Und die Botschaft ist, es gibt so eine Art Freifahrtschein, so eine Art Persilschein in Richtung Hass. Und dass man diese Äußerungen, die Sie zitiert haben, und es gibt ja noch jede Menge andere und zum Teil auch schlimmere, dass man die nicht ächtet, das ist vollkommen falsch. Denn es geht an dieser Stelle nicht nur um die ja besonders beschimpfte und besonders gebeutelte, seit vielen Jahren in besonderer Schärfe attackierte Renate Künast, sondern es geht um die Gesamtsituation des Diskurses. Und hier wird denen, die pöbeln, denen, die hassen, denjenigen, die aus der Anonymität heraus attackieren, so eine Art Persilschein ausgestellt. Und ich hoffe, dass dieses Urteil sehr bald und völlig zu Recht kassiert wird.
Frau Marinic, wenn dieser Beschluss des Berliner Landgerichts tatsächlich Bestand haben sollte, wird es für Frauen in Zukunft noch gefährlicher werden, frei und ohne Angst ihre Meinung in den sozialen Medien zu äußern?
Also ich würde mich Herrn Saal anschließen. Ich habe ganz große Hoffnung, dass dieses Urteil nicht Bestand haben wird. Für mich allerdings begann das, was Sie als Dammbruch bezeichnen, schon 2018, nämlich mit einer anderen Politikerin, der Integrationsbeauftragten Aydan Özus. Und damals hat Alexander Gauland auf einer Wahlkampfveranstaltung ja diesen viel diskutierten Satz von sich gegeben: Wir werden sie in Anatolien entsorgen. Daraufhin gab es ja 20 Anklagen wegen Volksverhetzung. Und auch die wurden abgelehnt wegen Meinungsfreiheit. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ein Phänomen, das sich jetzt am Beispiel Renate Künast fortsetzt. Auch bei ihr gab es die Rhetorik des Entsorgens, aber eben nicht im Heimatland. Ich glaube tatsächlich, wir kriegen es ja mit, es geht gegen Frauen. Es geht, und das wird unterschätzt, eben in die sozialen Medien, in eine gewisse Öffentlichkeit. Es wird dokumentiert. Man muss da schon ein wirklich dickes Fell haben in Zukunft, um als Frau zu sagen, ich gehe raus, ich setze mich diesem Ton aus und werde wirklich in meinem Frausein beleidigt. Denn dreckige Fotze verletzt natürlich die Persönlichkeit eines Menschen, aber vor allem auch die Persönlichkeit einer Frau.
Ja, weil Sie es jetzt gerade angesprochen haben, also dieses Drecksfotze, was ja auch gepostet wurde, da haben die Richter und Richterinnen in Berlin gesagt, das bewege sich haarscharf an der Grenze des noch Hinnehmbaren. Begründung ist eben gewesen, die Politikerin sei vor vielen Jahren durch einen Zwischenruf im Berliner Abgeordnetenhaus zum Thema Pädophilie aufgefallen und an die Öffentlichkeit gegangen, der sich im sexuellen Bereich bewegt habe. Und damit hätten die Beschimpfungen Sachbezug.
Ja, das halte ich für die absurdeste Begründung an diesem ganzen Urteil, denn das hieße in der Folge, dass fast jede Frau, die sich beispielsweise über Paragraph 219 äußert oder über alles, was mit dem weiblichen Körper in irgendeiner Form zu tun hat, dass allen anderen einen Persilschein gibt, sie als Frau zu beleidigen. Das heißt, jede Diskursform, die geführt wird, an Körpern entlang. Und das ist nun mal leider in dieser Gesellschaft oft ein weiblicher Diskurs, weil die Gesellschaft permanent den Frauen in ihre Körperlichkeit hineinredet, erlaubt dann wütenden Männern, diese Frauen mit solchen Worten zu beschimpfen. Also ich denke, es ist wirklich notwendig, damit man auch eben keine abschreckende Botschaft schickt, hier nochmal nachzukorrigieren.
Ich möchte zunächst nochmal am Anfang dieser Sendung dabei bleiben, die Frage zu klären, inwiefern handelt es sich bei diesem Urteil um ein Urteil mit einer neuen Qualität im Umgang mit Hate Speech und Diffamierungen im Netz?
Nun, ich glaube, man muss eines sehen. Wir haben ja eine Verschiebung der Grenzen des Sagbaren, die ganz und gar massiv ist. Es ist fast alles sagbar geworden im Netz. Gleichzeitig gibt es jede Menge Rechtspopulisten, die permanent eine Horrorszenario einer Meinungsdiktatur beschwören, also ein Zerrbild der Kommunikationsverhältnisse zeichnen, das immer im Grunde genommen sofort widerlegt wird. In diesem gesellschaftlichen Klima, in dem wir im Grunde genommen um die Grenzen des Sagbaren auch neu ringen müssen, ist ein solches Urteil tatsächlich ein fatales Signal. Für alle Politiker, die sich wehren wollen, für alle Frauen, die in besonderer Schärfe, da stimme ich vollkommen zum Schweigen gebracht werden sollen. Denken Sie auch an selbstbewusste Journalistinnen wie Dunja Hayali oder Anja Reschke. Das ist längst ein Thema der Pressefreiheit, wird nur nicht als solches erkannt.
Sie haben jetzt von den Grenzen des Sagbaren gesprochen, Herr Pörksen. Ich möchte auch noch mal ganz genau drauf schauen, juristisch betrachtet. Also die Grenzen der Meinungsfreiheit liegen ja dort, wo nachweisbar unwahre Tatsachenbehaupten vorliegen oder Schmähkritik vorgenommen wird, also die Würde des Menschen verletzt wird. Wurde Künasts Würde nicht durch die Beschimpfung eindeutig massiv verletzt? Und wie lässt sich dieses Urteil juristisch erklären oder lässt es sich überhaupt erklären?
Man muss halt sagen, dass Ausgangspunkt immer ist Meinungsfreiheit Artikel 5 Grundgesetz. Es geht immer darum, dass die Verfassung garantiert, dass man seine Meinung äußern können soll. Und das Verfassungsgericht hat in den letzten Jahrzehnten das relativ stark ausgebaut. Es gibt doch immer wieder, wenn man mal zum Beispiel wie ich auf dem Newsletter des Bundesverfassungsgerichts drauf ist, kriegen Sie regelmäßig E-Mails, wo drin steht, dass das Verfassungsgericht eine Entscheidung wegen Beleidigung eines anderen Gerichts aufgehoben hat, weil die unteren Gerichte die Tragweite der Meinungsfreiheit irgendwie verkannt haben. Also es ist dem Verfassungsgericht wichtig, dass man die Meinungsfreiheit weit auslegt. Erstmal so im ersten Schritt. Dennoch ist aber natürlich auch allen klar, dass diese Meinungsfreiheit eingeschränkt werden kann. Ne? Also wie jedes andere Grundrecht, Religionsfreiheit, Berufsfreiheit, was es alles gibt, die gelten alle nicht absolut, sondern sie können eben zu Recht eingeschränkt werden. Und das ist auch bei der Meinungsfreiheit so. Und Sie haben es ja gerade schon gesagt, da wo es strafrechtlich relevant wird, ja, also wo man eine Beleidigung hat nach 185 StGB oder eine üble Nachrede oder Verleumdung, da tritt die Meinungsfreiheit zurück. So. Und das ist im Einzelfall nicht immer ganz so easy zu bestimmen, auch bei der Frage, was ist eine Beleidigung, was ist keine. Da muss man sich einen Kontext anschauen, da guckt man auf den Einzelfall. Vielleicht kennen Sie alle auch das Urteil, wo es um den Begriff Nazischlampe ging. Da hatte ja Frau Weidel gegen geklagt vor Gericht und fühlte sich beleidigt. Das Gericht hat gesagt, sie muss es hinnehmen. Da ging es um den Kontext, dass sie eine Rede hielt zum Thema politische Korrektheit. Ich glaube, ein Moderator von Dreisat dann das anmoderierte, sinngemäß, naja, wenn das jetzt so ist, die politische Korrektheit gehöre nach Aussage von Frau Weidel auf den Müllhaufen der Geschichte, dann müsse es ja okay sein, liebe Frau Weidel, liebe Nazi-Schlampe, dass Sie sich in Zukunft so bezeichnen lassen müssen mit freundlichen Grüßen. Ne, also hier ging es darum, dass es einen Kontext gibt, da gab es einen Sachbezug, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Das heißt, man muss immer auf den Einzelfall schauen. Bei Frau Künast, bei den Äußerungen jetzt, um die es ging, muss ich sagen, sehe ich auch keinen Sachbezug. Denn solche Schimpfworte, die ja auch nur gefallen sind in den Postings, ich habe das Urteil hier vorliegen, da ging es tatsächlich nur im Prinzip darum, dieses eine Schimpfwort in einem Posting abzusondern. Das sind eigentlich klassische Beispiele von...
Dieses eine, das waren ja mehrere.
Ja, genau. Wir haben hier knapp 20 Äußerungen hier vorliegen, genau. Und die sind alle abgelehnt worden, ja.
Ja, unter anderem dieser sexistische Gewaltaufruf, knatter sie doch mal richtig durch, bis sie wieder normal wird. Genau. Die anderen habe ich ja vorher schon genannt. Und das Gericht hat ja wohl in diesem Fall diese Abwägung, die Sie angesprochen haben, zwischen Persönlichkeitsrechten und Meinungsfreiheit tatsächlich nicht vorgenommen mit Verweis auf diesen Sachbezug.
Also juristisch ist es so, dass es quasi zwei Stufen von Beleidigungen gibt. Sagen wir mal die etwas weniger schlimmen und die ganz schlimmen. Die ganz schlimmen, das ist, wenn es um Formalbeleidigung geht oder um Schmähkritik, da ist klar, hier geht es nicht mehr um irgendeine sachliche Auseinandersetzung. Und da würde ich sagen, sind das klassische Beispiele, prototypische, die wir hier haben. Sobald sowas vorliegt, gibt es auch keine Abwägung mehr. Ne, das ist tatsächlich, wie man sich das vorstellt, mit einer Waage. Da sitzt der Richter, hört sich den einen an, der die Äußerung getroffen hat, der sagt, ich habe doch Meinungsfreiheit hier, das sind meine Argumente. Und auf der anderen Seite die Person, die sich in ihrer Ehre, in ihrem Persönlichkeitsrecht verletzt fühlt. Und das wägt man dann gegeneinander ab. Außer bei dieser Formalbeleidigung oder bei dieser Schmähkritik, wo man sagt, das ist tatsächlich Stufe 2, das geht gar nicht und da wägen wir auch nichts mehr ab gegeneinander. Hier hat das Gericht gesagt, aus unserer Sicht, es sind im Übrigen drei Richter gewesen, also zwei Richterinnen, ein Richter, ist ja auch mal ganz interessant. Hier hat das Gericht gesagt, es ist für uns keine Schmähkritik oder Formalbeleidigung. Hat dann im zweiten Schritt aber nicht, was sie eigentlich hätten machen müssen, nochmal dann abwägen müssen. Vielleicht war es ihnen zu viel in diesen ganzen 20 Anträgen, die wir hatten, jeweils im Einzelfall das zu bestimmen, hätten sie aber tun müssen, aus meiner Sicht.
Und die interessante Frage ist ja jetzt, welche Botschaft geht von diesem Urteil aus? Also Hate Speech ist erlaubt. Das erschüttert einerseits das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen in die Justiz, aber es hat natürlich auch, denke ich mal, und ich würde gerne hören, wie Sie darüber denken, einen enormen Enthemmungseffekt.
Ja, also ich sehe das auf jeden Fall, dass selbst wenn wir jetzt in der nächsten Instanz nochmal ein anderes Urteil sehen, dass diese Botschaft leider in den Zirkeln, die so reden, längst angekommen ist. Das heißt, ich bin sicherlich eine Befürworterin der Meinungsfreiheit, ich bin Meinungskolumnistin und der Austausch von Meinungen, von Diskursen ist natürlich ein ganz zentrales Element der Demokratie. Aber umso besser müssen wir dieses Handwerk beherrschen. Und im Moment entartet es, und zwar seit einigen Jahren. Und dass die Gerichte jetzt dabei zusehen, also Sie haben dieses Beispiel ja formuliert von dem Aufruf zur Vergewaltigung. Diese Fälle gab es eigentlich in Indien, dass Arundhati Roy oder Frauen, die sich in der Öffentlichkeit politisch äußern, auf YouTube mit diesen Aufrufen zu Massenvergewaltigungen leben mussten. Und wenn sowas in Deutschland passiert, hören wir sofort Leute, die sagen, solche Leute sind nicht Teil von Deutschland. Und plötzlich wird das Teil von Deutschland. Und ich denke, da müssen wir wirklich ganz klar auch als Zivilgesellschaft eine Botschaft senden, dass uns die sprachlichen Mittel der Demokratie zentral sind, um letztlich die Diskurse zu führen, die ja ohnehin schwierig genug sind. Also da brauchen wir von den Gerichten ein klares Signal, dass Menschen auch die Sprache und die Beschimpfungen kontrollieren lernen müssen.
Vielleicht noch eine Bemerkung dazu. Es ist auch eine totale Entmutigung derjenigen, die tatsächlich, wie ja seit vielen Jahren Renate Künast genau dies tut, diesen Dorngang auf sich nehmen und Leute auch mal verklagen oder denen nachgehen, die mit irgendeiner juristischen Drohung versuchen, denen zu begegnen. Also was sollen Menschen eigentlich glauben? Was könnten sie tun? Was könnten sie leisten? Die werden entmutigt. Und also was ich wirklich nicht verstehe, ist es eindeutig Schmähkritik. Was ist denn dann Schmähkritik, wenn man diese Form von pauschaler Diffamierung nicht als Schmähkritik ansieht? Also das ist sozusagen der erste Fehler. Der zweite Fehler aber, wenn keine Schmähkritik vorliegt, dann muss man erörtern, dann muss man Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht gegeneinander abwägen. Ja, genau. Und diese Abwägung kann aus meiner Sicht nur so ausgehen, dass man sagt, hier wird das Persönlichkeitsrecht in einer derart massiven Weise verletzt, dass wir die Meinungsfreiheit in diesem Fall einschränken müssen.
Aber das ist ja keine Kleinigkeit, was Sie gerade gesagt haben, ne? Also die Meinungsfreiheit einschränken, diese Frage stellt sich in der Tat, wie weit darf die Meinungsfreiheit gehen oder muss sie in Hinblick auf die sozialen Medien und was wir dort gerade erleben und schon länger erleben, in die Schranken gewiesen werden? Das ist ja ein Grundpfeiler unserer Demokratie.
Ich würde genau mit diesem Aspekt, also in die Schranken weisen, nochmal vielleicht einen ganz neuen Aspekt einbringen. Wir sprechen über Demokratie und wie das unsere Demokratie angreift. Wir sprechen über Angriffe in den sozialen Medien. Und ich denke, die Gerichte müssen auch die Dimension der digitalen Welt mitdenken. Das heißt, diese Art Hate Speech findet in sozialen Medien statt. Das sind Konzerne. Das sind Konzerne, die unser Verhalten und die Algorithmen inzwischen so prägen, dass genau diese exzessive Sprache, diese Verletzung, diese Aufruhr gewollt ist. Das heißt, die sozialen Medien trainieren uns derzeit, unseren Hass, unsere Wut auszuleben, weil wir da drin mehr Zeit verbringen. Und je mehr Zeit wir darin verbringen, desto wesentlicher wird das für die Demokratie. Aber paradoxerweise geht das eben nicht über positive Diskurse, sondern vor allem über Empörung, Aufruhr, Wut, Beleidigung. Und dann, wenn wir da einen demokratischen Raum geschaffen haben, dann müssen die Gerichte auch darüber nachdenken, wie sie diesen Konzernen mit dieser Bemühung eben durch Wut reden, die Leute im Netz zu halten, auch Schranken setzen wollen. Also, dass man auch diese Konzerne verpflichtet, zu sagen, das sind die Grenzen unserer Meinungsfreiheit und ihr müsst dafür sorgen, dass ihr nicht durch Manipulation den Diskurs immer stärker in Richtung Hassrede bringt.
Herr Saal, Sie sind ja Mitglied beim Verein Hate Aid, dieser Organisation, die versucht, Menschen zu helfen, die vom Hass im Internet betroffen sind. Und in diesen Auseinandersetzungen, was erleben Sie da? Also bezogen auf das, was Frau Marinitsch gerade gesagt hat. Also wenn man jetzt vielleicht davon ausgeht, dass die Entscheidung des Berliner Gerichts ein Ausreißer war, gibt es ein Bewusstsein bei den Gerichten, dass die Notwendigkeit besteht, mehr und mehr sich in die Richtung zu bewegen? Also ein bisschen was konnten wir ja schon beobachten, dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ist das sowas, was in die Richtung geht?
Das geht in die Richtung. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz möchte dafür sorgen, dass in den sozialen Medien strafbare Inhalte schneller gelöscht werden. Interessanterweise war dieses Urteil jetzt vom Landgericht Berlin tatsächlich auch da ging es um einen Anspruch nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Wir haben quasi gegen Facebook geklagt, dass Facebook Daten rausgibt.
Von diesen 22 Usern, die...
Genau. Mhm. So. Ich würde gerne noch einen anderen Punkt bringen oder auch Ihre Frage vielleicht damit versuchen, ein bisschen zu beantworten. Wir haben bei Hate Aid, dieser gemeinnützigen GmbH, gar nicht mal die Erfahrung jetzt gemacht, dass die Gerichte irgendwie unser großes Problem sind. Die klassische Erfahrung von Leuten, die von Hate Speech betroffen sind und dann erstmal dahin gehen, wo man nämlich hingeht, zur Polizei oder zur Staatsanwaltschaft, ist nämlich, dass sie eigentlich da schon gar nicht weiterkommen. Und die Fälle in der Regel gar nicht vor Gericht landen. So. Und das ist auch der Grund, warum wir Hate Aid ins Leben gerufen haben. Wir wollen die Leute eben juristisch unterstützen, gar nicht mal nur auf dem strafrechtlichen Weg, sondern auf dem zivilrechtlichen, wo sie quasi ohne auf Staatsanwälte angewiesen zu sein, auch die Hater und Haterinnen sanktionieren können.
Wie geht das?
Und das ist für uns ein neuer Weg. Ja, es gibt ja diese Unterscheidung zwischen Strafrecht und Zivilrecht. Im Strafrecht bestraft sie der Staat, wenn sie bestimmte Dinge tun. Und im Zivilrecht geht es um Ansprüche zwischen den Menschen untereinander. Und wenn sie eine Beleidigung aussprechen gegenüber einer anderen Person, ist das einerseits strafbar und das müsste quasi die Staatsanwaltschaft und die Strafgerichte kümmern. Sie können andererseits aber auch zu einem Anwalt gehen und sagen, ich bin beleidigt worden, das verletzt mich in meinem Persönlichkeitsrecht. Und dann haben sie einen zivilrechtlichen Anspruch auf Löschung dieser Aussage, auf Unterlassung, also die Person muss sich verpflichten, das in Zukunft nicht mehr zu tun. Und wenn die Beleidigung einigermaßen gravierend ist, haben sie auch einen Anspruch auf Schmerzensgeld. Und das ist der Weg, den wir probieren. Wir stellen den Leuten kostenlos Anwälte zur Verfügung, die dann tatsächlich, wenn die Identität der Täter, der Täterin bekannt ist, zivilrechtlich gegen die vorgehen. So. Und das ist für uns sehr sinnvoll, weil in vielen Fällen die Staatsanwälte eben, wenn sie wegen Beleidigung einen Strafantrag stellen, das Verfahren einstellen.
Die stellen das Verfahren ein. Mhm. Und wie ist jetzt nochmal die Antwort auf die Frage, ob das Bewusstsein gewachsen ist in den Gerichten und bei den Richtern und Richterinnen dafür, dass angesichts der Eskalation von Hate Speech in den sozialen Medien Strukturen und Bewusstseinswandel stattfinden muss?
Mhm. Naja, also dieses aktuelle Urteil, über das wir sprechen, ist ja jetzt nicht gerade ein Zeichen dafür, dass ein Bewusstseinswandel stattfindet. Wie gesagt, es kommen aber auch nicht so wahnsinnig viele Hate Speech und Beleidigungsfälle vor die Gerichte, muss man sagen. Denn es scheitert viel häufiger schon an der ersten Instanz an den Staatsanwälten. Ich glaube, da verändert sich gerade was. Es gibt in vielen Bundesländern, und Staatsanwaltschaften sind ja Landeskompetenz, Da gibt es die ersten Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die sich gründen. Die gibt es in NRW, es gibt jetzt in Hessen, mit dem wir im Austausch sind. Große Versuche, das Problem Hate Speech, vielleicht auch, weil Walter Lübcke eben der Regierungspräsident von Kassel war in Hessen. Es gibt auf jeden Fall in der Landesregierung den Wunsch, das viel stärker zu verfolgen. Und das sieht für uns sehr vielversprechend aus.
Frau Marinitsch, Sie verfolgen und sind aktiv in den sozialen Medien. Sie haben ja schon verschiedentlich angerissen, dass es eine Eskalation gibt, dass diese Eskalation von Hate Speech in den sozialen Medien zu beobachten ist. Können Sie vielleicht nochmal sagen, woran Sie das festmachen?
Also jenseits von den ganz persönlichen Beispielen. Das heißt, dass man früher bei Twitter einfach zum Beispiel Artikel ausgetauscht hat, schöne Ideen hingewiesen hat auf spannende Debatten. Inzwischen ist Twitter ein Empörungskanal. Das heißt, jeden Tag gibt es 3 bis 4 Hashtags, über die man sich empört. Ja, auch Renate Künast war dann so ein Hashtag und dann geht die Debatte los. Sie geht immer grell zu. Sie geht sehr schnell gegeneinander. Selbst Menschen, die ähnliche Themen haben oder sogar Interessen, fangen in diesen Debatten sehr schnell an, miteinander zu streiten. Und das ist eigentlich das, was mir jetzt heute eine ganz wichtige Botschaft ist. Unsere eigene Deformation, nämlich aggressiver zu werden in den Diskursen, ist von diesen Kanälen gesteuert. Ich habe dazu auch einen wichtigen Lesetipp, das heißt von Carl Newport, Digitaler Minimalismus. Und da beschreibt er und zahlreiche ehemalige Programmierer bei Silicon Valley, dass die Vergiftung der Diskurse ein Suchtfaktor entwickelt. Das heißt, je mehr wir da streiten, desto mehr gucken wir nach, wie reagieren die anderen, desto mehr Zeit verbringen wir da drin und genau das wollen diese Konzerne. Und ich beobachte das als Nutzerin, lese darüber und finde das wirklich einen gefährlichen Impuls, wo wir die Konzerne sicher nicht stoppen können, denn sie gerieren dadurch Gewinne, aber wo Staaten sagen müssen, Moment, das ist eine Demokratie, auch das ist eine demokratische Plattform und diese Enthemmungsmechanismen, die hier eingeübt werden, die schwappen nachher auch wieder über in den normalen Alltag. Und auch da habe ich Beispiele, dass ich zum Beispiel im Osten auf eine Veranstaltung gehe und erleben muss, wie ein Referent dort beispielsweise wirklich Fakten präsentiert über den Islam in Deutschland und jemand aus dem Publikum aufsteht, zum Referenten geht und ihm um die Faust an den Kopf hält. Und er möchte das nicht hören und er hält es für ein legitimes Mittel. Und mehrere Personen in dem Saal haben diese Veranstaltung auf diese Art und Weise gestört. Und das ist dann wirklich gefährlich für die Demokratie, weil diese verbale Enthemmung schwappt über in Veranstaltungen zum Thema Politik und wird dann wirklich auch handgreiflich. Das heißt, der Staat und diese Gerichte, ich sehe sie in der Pflicht, den Konzernen da Einhalt zu gebieten, denn der Suchtfaktor, den das auf uns Menschen hat, selbst die, die wir meinen, dass wir hier vernünftig debattieren, wenn man Journalisten schaut, auch sie überfeuern auf Twitter, um die Reaktionen und Klicks und Likes zu kriegen. Dieses Verhalten ist wirklich aus der Kontrolle geraten.
Das heißt, die Frage lautet nicht nur, droht der permanente Skandal in der Internetdemokratie, sondern auch, wird es dadurch, dass heute jeder im Netz gegen jeden hetzen kann, gefährlich, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen, ein öffentliches Amt auszuüben? Im Prinzip.
Ja, und auch die andere Seite ist, dass diese Attacke geschieht vor einer Öffentlichkeit. Das heißt, wenn ein Mensch auf der Straße beleidigt wird, dann ist das natürlich eine persönliche Kränkung. Wenn er aber auf Twitter beleidigt ist, ist da ein potenzielles Publikum von Tausenden, die das auch mitbekommen. Das heißt für mich, der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, die Beleidigung ist vor einer viel größeren, also man wird richtig an den Pranger gestellt dadurch.
Herr Pörksen, Sie haben ja im Februar 2018 ein Buch zum Thema vorgelegt, in dem Sie die Erregungsmuster des digitalen Zeitalters analysieren, die große Gereiztheit, Wege aus der kollektiven Erregung, lautet der Titel. Und es gibt ein Kapitel darin, in dem es explizit um diesen digitalen Pranger geht. Da schildern Sie 2 Fälle von Internetmobbing und Sie schildern auch die Mechanismen, wie die Erregung entsteht. Welche sind das vielleicht kurz zusammengefasst?
Nun, am Anfang steht eine angebliche oder tatsächliche Normverletzung. Irgendjemand hat etwas gemacht, was andere ärgern könnte. Und dann setzt sich jemand auf dieses Thema drauf und formuliert einen Hashtag, attackiert oft aus dem Dunkel der Anonymität heraus. Dann schalten sich andere zu, dann entsteht so eine Macht der vernetzten vielen und eine massive Erregung. Also Sie haben es gesagt, der Treibstoff in den sozialen Netzwerken ist in vielem die Wut und natürlich auch gefördert durch die Plattform. Aber wir müssen, glaube ich, an einer Stelle aufpassen, dass wir die Plattform nicht gewissermaßen zu so einer großen Allmacht, die unseren Diskurs ruiniert, stilisieren. Denn es ist das Zusammenspiel von Mensch und Technologie. Auch wir sind verantwortlich gewissermaßen, Mitschuld in diesem Spiel des Hasses oder der Attacke. Und auch wir müssen gewissermaßen darüber nachdenken und reflektieren, wie man diese Form der toxischen Enthemmung begrenzen, einhegen kann. Und da ist eine Antwort ganz gewiss das Juristische. Ich finde das großartig, diese Arbeit, die Sie da leisten für die Gesellschaft, Menschen zu unterstützen, wie sie ihre Klagen letztlich effektiver machen können. Aber die andere Seite ist ganz gewiss die Plattformregulierung. Die dritte Seite ist aber so etwas wie Medienerziehung oder Medienbildung und das Individuum, den anderen auch ernst zu nehmen in seiner Verantwortung. Er ist in gewissem Sinne nicht nur Twitter-Opfer in der Attacke, die er formuliert, sondern er ist auch verantwortlich für das, was er tut.
Ich würde da gerne diskursiv einsteigen, weil ich habe das Gefühl, das stimmt alles, was Sie sagen. Natürlich muss ich als Mensch da mitmachen, aber wir müssen uns auch bewusst sein, und ich habe dieses Buch ja gerade empfohlen, Digitaler Minimalismus, wo auch die ganzen Programmierer von Facebook und Twitter schreiben, die ausgestiegen sind aus den Konzernen, weil sie gesagt haben, die Konzerne programmieren diese Plattformen so, dass sie wirklich mit den Süchten der Menschen spielen und man kann sich dem kaum entziehen, weil die das so eben raffiniert programmieren, das ist halt wie die Zigarette von früher. Also der Suchtfaktor ist programmiert und auch damit müssen wir, glaube ich, öffentlich umgehen, um das in den Griff zu bekommen und können nicht nur sagen, der Einzelne hat die Verantwortung durch mediale Bildung, sich dem zu entziehen. Das hat er, aber dazu muss man verstehen, wie bedrohlich der Gegner auch einen einprogrammieren möchte.
Aber da möchte ich doch widersprechen. Wenn Sie sagen, der Einzelne kann sich nicht entziehen, dann sage ich, das ist nicht richtig. Ich glaube, Demokratie und auch der demokratische Diskurs lebt von dem Gedanken der Mündigkeit. Und mich erschreckt das geradezu, in welcher Geschwindigkeit wir heute auf die Idee verfallen, zu sagen, ja, wir sind überwältigt, die schlimmen Frames, die übermächtigen Plattformen, die Suchtmechanismen. Also wir haben aus meiner Sicht, auch in der gesellschaftlichen Mitte, zu der ich mich zähle, eine Macht des dystopischen Denkens oder des Untergangsdenkens, das im Grunde genommen das Geschäft der Entmutigung mitbetreibt. Ich reagiere deshalb so heftig, weil ich selbst all diese Ideen vertreten habe. Aber im Kern lebt der demokratische Gedanke von der Überraschung, von der Mündigkeit, von dem Glauben letztlich an die Entscheidungsfähigkeit des Einzelnen. Und wenn wir diese Prämisse aufgeben, dann geben wir fast alles auf, was diesen Diskurs ausmacht.
Da bin ich ganz bei Ihnen, aber damit ich mich gut entscheiden kann, muss ich ja wirklich gut wissen, was ich da konsumiere. Und dazu gehört auch darüber zu informieren, dass es ein Beste an unserer Wut gibt. Und dieses digitale Minimalismus sagt, wer aussteigen möchte aus diesem Hass, der muss bewusst die Entscheidung mal treffen, einen Monat komplett rauszugehen und sein ganzes Verhalten komplett neu zu denken. Also dass es halt nicht mit kleinen Justierungen und ein bisschen Medienkompetenz gedacht ist, sondern dass man auch den biologischen Faktor, was das für das Gehirn verursacht, so süchtig zu werden, quasi mit in das, was Sie jetzt Meinungsbildung bezeichnen und die eigene Entscheidung mit hineindenken kann, weil man es so artikuliert hat. Es ist keine Dämonisierung, sondern eine Beschreibung der Aktionsart dieser Plattformen.
Haben Sie das selber schon mal gemacht, außer im Urlaub, Frau Marinic?
Ich habe das tatsächlich nur im Urlaub gemacht. Also nur 4 Wochen bin ich rausgegangen und ich selber kann das bestätigen. Also der erste Moment ist schwierig und dann entsteht eine Beruhigung, also auch im eigenen Denken, dass man jeden Tag sozusagen inzwischen Teil der Plattform ist, jeden Tag meint, man muss hier und da kritisieren, kommentieren. Natürlich macht das auch was mit dem eigenen Gehirn und natürlich bin auch ich so, dass ich nach einer Stunde nochmal reingehe und schaue, wie hat jetzt das Umfeld auf diesen Tweet reagiert. Ich glaube, dieser wirkliche Suchtfaktor, den kann man, gerade wenn man selbst drin ist, kaum leugnen.
Vielleicht bevor wir uns jetzt zu sehr verhakeln in dieser Frage Entzug, ja oder nein, möchte ich gerne noch dabei bleiben, wie diese kollektive Erregung tatsächlich funktioniert, entsteht, in welchem Ausmaß sie sich gesteigert hat und möchte nochmal zurückkommen auf Ihr Buch, Herr Perks, Die große Gereiztheit. Da sprechen Sie ja unter anderem auch von der digitalen Pubertät, aber wir scheinen ja immer weiter reinzurutschen, statt wirklich digital erwachsen zu werden.
Ja, absolut. Also die digitale Pubertät ist eine verkappte Hoffnungsmetapher, wenn Sie so wollen. Die Äußerung eines Optimisten, der sagt, wenn es gut läuft, leben wir in einer Übergangsphase der Medienevolution. So wie die Erfindung der Schrift Menschen zutiefst beunruhigt hat und die Philosophen darüber geklagt haben, um Gottes Willen, jetzt lagern wir unser Gedächtnis aus und sind übermorgen nicht mehr erinnerungsfähig, oder der Buchdruck auf einmal zu Klagen geführt hat, der Gestalt furchtbar, wie viele Bücher wir um uns herum haben, entsetzlich, mit dieser Informationsflut wird niemand mehr umgehen können. So leben wir natürlich jetzt einen Medienwechsel, der dramatisch ist und der wesentlich dadurch verursacht ist, dass jeder zum Sender geworden ist, dass jeder sich zuschalten kann. Also einerseits eine gigantische Öffnung des kommunikativen Raums und andererseits eine totale Vermachtung. Frau Marinetsch hat es erwähnt, Vermachtung des öffentlichen Raums, Konzentration auf ganz wenige Player, Google, Facebook, Twitter, Digitalkonzerne einzelner Art. Und meine Hoffnung ist, deshalb dieses Stichwort der digitalen Pubertät, dass wir aus dieser Phase der Unreife, der überschießenden Energie, der enthemmten Wut herausfinden können. Und meine eigene Antwort lautet ganz wesentlich durch Bildung. Das ist das große unterschätzte Thema unserer Zeit. Wir brauchen nicht ein paar Medienkompetenzseminare. Wir brauchen nicht einen wirklich im Kern lächerlichen, wirkungslosen Digitalpakt, der so tut, als könne man durch ein paar Milliarden irgendetwas besser machen, sondern wir brauchen eine große Anstrengung, ein eigenes Schulfach, ein Nachdenken über Medienmacht in der digitalen Gesellschaft, eine andere Neuorientierung des Journalismus, der sich sehr viel transparenter darstellen muss und natürlich eine Form der Plattformregulierung, die zweierlei leistet. Einerseits wirklich gegen Desinformation, Hass und verbale Gewalt zu kämpfen, andererseits aber auch die Ideale von Mündigkeit und freie Kommunikationsfreiheit nicht allzu sehr zu beschneiden. Also ich glaube wirklich, das ist die große, noch nicht entzifferte Aufgabe unserer Zeit, in Medienbildung zu investieren, jenseits dieser paar technischen Spielereien, die ein solcher Digitalpakt womöglich erlaubt.
Herr Saal, wie erleben Sie das? Sind Sie der Meinung, dass diese Medienbildung, die der Herr Pörksen vorschlägt und schon länger vorschlägt, tatsächlich angesichts dessen, was Sie tagtäglich bei HateAid erleben, des Problems Lösung sein könnte?
Ob wir jetzt ausreichend schon Medienbildung in Deutschland vornehmen oder nicht, da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht der Experte. Mein Eindruck ist, dass da noch durchaus Luft nach oben ist natürlich. Ich finde es auch ganz spannend, sich zu überlegen, wir haben jetzt diese beiden Pole da ja offenbar raus definiert. Einerseits ist es irgendwie Technologie, die die Menschen dazu bringt, zugespitzter, emotionalisierter sich zu verhalten, weil es im Zweifel mehr Klicks und mehr Belohnung dafür dann im Gehirn gibt. Andererseits scheint es irgendwie einem menschlichen, ich will es nicht Urbedürfnis nennen, zu entspringen, aber es scheint irgendwie, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ja auch durchaus menschlich zu sein in dieser Emotionalität. Dass man da mit mehr Medienbildung versucht, gegenzusteuern, finde ich total überzeugend. Ich frage mich halt auf der anderen Seite bei Technologie und Regulierung, wie man das auf eine intelligente Art und Weise hinbekommen kann. Wenn es darum geht, dass die Menschen viel Zeit auf den Plattformen verbringen sollen, geht es natürlich darum, dass sie viel Werbebotschaften im Zweifel auch konsumieren sollen in der Zeit. Und die Menschen kann man wahrscheinlich positiv dazu motivieren, auf der Plattform zu bleiben, durch positive Emotionen, aber wahrscheinlich funktionieren negative genauso gut oder vielleicht sogar besser. Ich wüsste nicht, wie man sozusagen in den Facebook, YouTube oder sonst wie Algorithmus, inwiefern man das steuern kann, dass man auch staatlich vorgeben würde, nur 20-30% Anteil am Content darf negativ sein und 70% muss positiv sein. Also es wäre ja eine Möglichkeit, wie man das versuchen könnte zu regulieren. Ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor, ehrlich gesagt. Was mich aber auch nochmal interessieren würde, Ihre Meinung dazu, die Plattformen sind ja vielleicht auch nicht alle gleich. Also es gibt ja vielleicht einen Unterschied zwischen Twitter und zwischen Instagram. Twitter, wo Sie gesagt haben, es ist eine Empörungs- und Erregungsmaschine, das galt zumindest für lange Zeit bei Instagram ja nicht. Das ist ja ein durchaus positiveres soziales Medium. Und wie Sie sich das vielleicht erklären, dass es doch auch innerhalb der sozialen Medien einfach Unterschiede gibt.
Also damit kommen wir eigentlich direkt zurück zu Renate Künast. Positiv funktioniert als Bindemittel auf sozialen Medien laut eben der Studien der Techies selber kaum. Es funktioniert viel stärker durch Negatives. Und natürlich spielen sie mit dem gesellschaftlich allgemeinen Bedürfnis nach Anerkennung. Likes, Klicks, Retweets sind Anerkennung. Und wenn wir jetzt zurück zu Renate Künast kommen, dann finde ich genau das ein Urteil, das sagt, das ist eine Beleidigung, hat ja auch zur Folge, dass das sich ein Mensch genauer überlegt. Poste ich das jetzt auf dieser Plattform nur, weil es mich in den Fingern juckt? Ja? Muss ich mich bremsen, weil ich weiß, es hat strafrechtliche Konsequenzen? Das heißt, erlauben wir diese Entartung unserer Wut, die auch einprogrammiert wird, oder setzen wir als Staat die Grenze zu sagen, was in der realen Welt eine Beleidigung ist, das muss auch in diesen sozialen Netzwerken gelten und jeder, der meint, er ist dort versteckt und anonym und kann beleidigen, ohne sich das zu überlegen, der wird durch solche Urteile eben auch abgeschreckt. Und wir sprechen dann im Moment natürlich über die sozialen Medien, aber wir sollten auch über die Entartung dieses Diskurses, so wie wir ihn gerade erleben, reden, die durch die Politikerinnen und Politiker auch teilweise angetrieben worden ist in den letzten Jahren. Das heißt, wir haben immer wieder diesen Mechanismus der Provokation, der Grenzüberschreitungen, die dann Empörung auslösen, um bestimmte Themen in der Gesellschaft zu verankern. Das heißt, ich glaube, wir müssen von beiden Seiten ansetzen. Einmal Politikerinnen und Politiker in Schranken zu verweisen. Da, wenn wir bei diesem Urteil von 2018, wo es um Aydan Özus ging und wo man meines Erachtens, Herr Gauland, schon sagen hätte können, bei einer Wahlkampfveranstaltung kann man nicht sagen, man möchte eine Politikerin entsorgen. Und bei Renate Künast das nächste Signal setzen, das sich dann eben an die Nutzer in diesen sozialen Medien richten
wird. Ja, und ich finde, man müsste nicht nur Politiker und Politikerinnen in die Schranken weisen, sondern generell, ich meine, es geht ja generell um unsere Debattenkultur. Und da finde ich wiederum interessant ein Zitat, das Sie genannt haben in Ihrem Buch, Herr Pörksen, vom Publizisten Johannes Gross aus dem Jahr 1965, wo er gesagt hat, gegen Ohnmächtige oder kleine Leute bricht kein Skandal aus, nur wer sich bereits an der Spitze etabliert, muss einen Angriff befürchten. Ist das heute anders oder genauso?
Ja, ich glaube, Johannes Gross lag schon immer falsch, denn wenn man sieht, wie Boulevardmedien, denken Sie an die Bild-Zeitung, Kriminalitätsberichterstattung betreiben, dann sieht man, dass sie so sehr wohl sogenannte kleine Leute an den Pranger gestellt und als Bestie attackiert haben. Das gab es schon immer. Aber heute, muss man sagen, ist es doppelt falsch. Gegen jeden kann ein Skandal entfesselt werden und wir haben jede Menge Prangerseiten, Untreue, Ehemänner, Menschen, die ihren Müll nicht korrekt entsorgt haben, Leute, die falsch gefahren sind und dabei fotografiert bzw. gefilmt wurden. Also es gibt sozusagen, wenn Sie so wollen, so eine Art barrierefreie Zugänglichkeit der Skandalöffentlichkeit. Jeder kann attackiert werden. Das ist nicht unbedingt nur schlecht, weil ja auch unter Umständen tatsächliches Unrecht sehr schnell Gewalt gegenüber Minderheiten sehr schnell und unmittelbar eben in Gestalt eines Handyvideos bekannt wird. Aber die Situation ist wirklich die, dass auf einmal sich jeder zuschalten und jeder mitmachen kann und jeder barrierefrei seine Empörungsangebote in die sozialen Netzwerke einspeisen kann. Und das ist die neue Dimension unserer Mediengesellschaft. Wie kommt man da raus? Es ist ja interessant zu sehen, dass Renate Künast ein Experiment mal gemacht hat vor einigen Jahren zusammen mit einer Spiegelredakteurin.
Sie ist von Haus zu Haus gegangen.
Ne? Ganz genau, sie ist von Haus zu Haus gegangen und hat gewissermaßen die Hater besucht. Und das Interessante ist zu sehen, diejenigen, die noch auf entsetzliche Weise zuvor über sie gelästert, sie als Schande für Deutschland attackiert hatten oder als grünes Gesindel oder Schlimmeres, diejenigen rufen auf einmal nach der Ehefrau und sagen, komm mal, hier ist die Renate und wollen ein Selfie machen. Was zeigt diese Situation? Die zeigt, Anonymität enthemmt. Anonymität kann ein Kommunikationsklima auf massive Art und Weise vergiften. Und der Direktkontakt, insbesondere, das wissen wir aus den entsprechenden Studien, der Direktkontakt, insbesondere der Augenkontakt, ist radikal empathiefördernd. Und dieses Experiment ist interessant. Natürlich ist die Künast-Lösung, ich gehe gleichsam vorbei, bei den einzelnen Leuten keine gesellschaftliche Lösung, aber sie ist doch ein Hinweis darauf, in welche Richtung auch unsere Debatte über die Art des Miteinanderredens verlaufen sollte. Also mehr Direktkontakt, mehr Begegnung, mehr unmittelbare Auseinandersetzung und weniger vermittelte und anonymisierte Attacke.
Aber doch auch mehr Gefühl für die Würde des anderen. Und damit geht es nicht nur um eine neue Medienerziehung, sondern sprechen wir hier nicht einfach auch über die Debattenkultur und die Werte und den Anstand. Der Udo Di Fabio, der ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht, hat in Zusammenhang mit dem Beschluss in Sachen Künast des Berliner Landgerichts auch davon gesprochen, dass jeglicher Anstand verloren gegangen.
Aber da muss ich doch mal dagegen reden, das ist einfach Quatsch. Wir bedienen damit aus der gesellschaftlichen Mitte heraus die Narrative des Niedergangs, die uns zu Recht besorgen. Also damit wird man gewissermaßen denjenigen, die überall nur Untergang erwähnen, inhaltlich verwandt. Es ist auch keineswegs so, dass unser Kommunikationsklima nur durch Verwilderung und Verpöbelung gekennzeichnet ist. Ich erlebe so eine Veränderung in drei Welten. Auf der einen Seite haben wir diese Verpöbelung, Verwilderung, verbale Aggression, ganz gewiss. Und darüber reden wir jetzt am Beispiel vom Künast. Aber auf der anderen Seite haben wir doch in Unternehmen, in Schulen ein massives Bemühen um Wertschätzung. Und zum Dritten haben wir auch, das gehört, glaube ich, zu einem gerechten Bild, auch manchmal eine übertriebene, moralisierende Hypersensibilität. Also ich glaube, man wird dem Kommunikationsklima und der Debattenkultur in diesem Land nicht gerecht, wenn man wie Herr Di Fabio nur Untergang und Respektlosigkeit behauptet.
Was sagen die anderen dazu?
Ich frage mich, ob es halt dazu einfach wissenschaftliche Untersuchungen gibt. Also ich meine, wir alle haben unsere subjektiven Empfindungen. Und wenn ich wie heute Morgen im Berliner Straßenverkehr auf dem Fahrrad fahre, dann können Dinge passieren, die in Richtung Verrohung gehen. Aber ich würde deshalb das noch nicht repräsentativ nehmen für einen Trend in unserer Gesellschaft der letzten Jahre und Jahrzehnte. Also ich würde erstmal schauen, lässt sich das irgendwie objektiv feststellen? Ist es festgestellt worden? Und solange das nicht klar ist, dass das ein Fakt ist, kann man das als subjektive Meinung haben. Aber ich würde es nicht verallgemeinern, würde ich ähnlich sehen wie Herr Pörksen.
Also ich würde da die subjektiven Empfindungen mal gerne ein bisschen in Schutz nehmen, weil wir auch inzwischen so tun, als dürften die Menschen sich nicht mehr über ihre Lebenswelt äußern, solange sie nicht irgendwie in Studien von Experten geschaut haben und da dann eigentlich Meinung und Gegenmeinung finden und erst recht nicht wissen, was sie noch über ihre Welt sagen sollen und vielleicht dann auch aus Hilflosigkeit manchmal herausbrüllen. Also ich denke, es ist sehr wichtig, über das subjektive Empfinden auch zu sprechen und dafür Räume zu schaffen und den Menschen genau diesen Raum zu ermöglichen, dass sie in Ruhe diese Erfahrungswelt wiedergeben, denn das gibt ja auch Auskunft. Wenn eine Studie sagt, nein, wir sind immer noch so anständig wie vor 30 Jahren, aber die Menschen subjektiv wahrnehmen, sie seien es nicht, dann hat das natürlich auch eine gesellschaftliche Folge und die können wir nicht einfach mit Fakten dann aushebeln. Wenn ich zurückgehe in die sozialen Medien, gab es kürzlich einen ganz lustigen Tweet, wo einer ganz verzweifelt nachts sagte, warum spülen sich aus meiner englischsprachigen Timeline dauernd irgendwelche witzigen, ironischen und auch manchmal frechen Kommentare rein und meine Deutschen sind immer nur frustriert und schimpfen herum. Also ich glaube, dass unsere Jammertendenz, die wir eben manchmal bei Diskursen haben und dass wir den Moment verpassen, vielleicht auch etwas dann wieder ins Humorvolle zu ziehen, sich dann auch in den sozialen Medien widerspiegelt. Und wir haben aus meiner subjektiven Empfindung, zu der ich auch stehe, im Alltag oft eine Aggression. Man muss mit sehr großer Freundlichkeit und gut gelaunt durch den Alltag gehen, um das auch wieder zurückgespiegelt zu bekommen. Sonst sehe ich schon eine gewisse Erschöpfung, die ich jetzt eher mit Leistungsgesellschaft und Erschöpfungssyndrom der Menschen zusammenbrächte. Und da irgendwie mehr Räume zu schaffen, wieder für Menschlichkeit in dieser direkten Auseinandersetzung und wie Sie gerade so schön sagten, nicht zu vergessen, dass wir Räume haben, wo so viel auch gelingt, wo Deutschland nächtelang und abendelang in seiner Freizeit die Menschen zusammenbringt und sagt, redet mal über eure Städte, über eure Kommunen, über eure Sorgen, wo sie auf Lesungen gehen, mit Autoren debattieren. Also in kaum einem Land sind Lesungen so erfolgreich wie in Deutschland und so groß und gut besucht wie bei uns. Das heißt, wir haben hier auch vieles, was funktioniert und die Menschen brauchen in dieser Demokratie extrem viel Austausch. Ich finde das auch eine deutsche Besonderheit. Und mir geht es darum, dass eben dieser digitale, anonyme Enthemmungsmoment nicht zurückschwappt in Übergriffe, Aggressionen, auch in der realen Welt.
Das ist ein gutes Stichwort mit Blick auf die Uhr. Ihnen geht es darum, dass diese digitale Empörung, dieser digitale Hass nicht zurückschwappt in die analoge, in die reale Welt. Die Frage am Schluss dieser Sendung lautet, ist die Verrohung im Netz noch aufzuhalten und wenn ja, wie?
Ja, vielleicht fange ich an, ist sie noch aufzuhalten? Das ist ja für Hate-Aid jetzt einer der Gründe gewesen, an den Staat zu gehen. Ich glaube, dass juristisch das ein guter Beitrag auch sein kann. Mit Jura würden sich nicht alle Probleme lösen lassen. Es ist wichtig, allerdings, glaube ich, auf diesem Weg auch zu gehen. Mir kam auch gerade nochmal der Gedanke, wir leben vielleicht auch einfach in etwas zugespitzteren, emotionalisierteren Zeiten. Gar nicht nur, weil Social Media präsenter ist als früher, aber auch, weil wir vielleicht insgesamt eine etwas politisiertere Zeit haben. Dass dann auch es irgendwie politisch emotionaler zugeht, ist ja vielleicht ein Stück weit auch nachvollziehbar. Und es könnte sein, dass wenn die Zeiten politisch wieder auch etwas ruhiger werden würden in den nächsten Jahren, dass das auch hilft, das Problem von Hate Speech etwas zu reduzieren wieder.
Frau Marinic.
Also ich bin überzeugt, dass wir dagegen was tun können und letztlich auch müssen. Und ich vertraue da schon auch auf den Rechtsstaat. Ich glaube, dass das noch ankommen wird, dass dieser digitale Raum anders angegangen werden muss und auch nochmal genauer geprüft werden muss, wie der sich auswirkt. Und ich hoffe sehr, dass das sozusagen die nächste Instanz die Botschaft wieder so sendet, dass man sich auch geschützt fühlt als Teilnehmer des öffentlichen Diskurses. Ich glaube nicht, dass Medienbildung alleine ausreicht, weil ich tatsächlich glaube, dass der Sog zu stark ist. Aber gepaart mit einer gewissen Medienbildung und der rechtlichen Kraft zu sagen, wenn ihr die Würde eines anderen verletzt, dann ist es eine Grenzüberschreitung, die ihr auch teuer zu zahlen haben werdet, denke ich, dass das pädagogische Effekte haben könnte.
Meine Position sieht so aus, dass ich sage, natürlich ist diese Verpöbelung der Debatte noch aufzuhalten. Und das wird gelingen, einerseits auf dem juristischen Weg, andererseits auf dem Bildungsweg und schließlich und endlich auch durch eine Stärkung des Individuums und den Ausgangspunkt zu wählen, der andere ist mündig und man kann ihm, im Letzten bin ich Bildungsoptimist, wie Sie sehen, man kann ihm vertrauen. Es gibt so einen kleinen Witz, wie viele Psychotherapeuten braucht man, um eine Glühbirne in die Fassung zu drehen? Und die Antwort lautet, ein Psychotherapeut reicht, aber die Glühbirne muss wollen. Und da die Selbstbildungskräfte des Einzelnen zu stärken, das ist wirklich eine politische Aufgabe von eminenter Bedeutung.
Ein optimistisches Schlusswort, vielen Dank. Beschimpft, bedroht, beleidigt, wer schützt uns vor dem Hass im Netz? Darüber haben wir heute in diesem SWR2-Forum diskutiert mit Professor Dr. Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen, mit Jagoda Marinic, Autorin und Publizistin, und mit Dr. Jan-Christian Saal vom Verein HateAid. Am Mikrofon war Doris Maul.